Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Hört den Predigttext. Das sind Verse aus dem Markus-Evangelium im 14. Kapitel. Jesus war in Bethanien. Er war zu Gast bei Simon, dem Aussätzigen. Als er sich zum Essen niedergelassen hatte, kam eine Frau herein. Sie hatte ein Fläschchen mit Salböl dabei. Es war reines, kostbares Nardenöl. Sie brach das Fläschchen auf und träufelte Jesus das Salböl auf den Kopf. Einige ärgerten sich darüber und sagten zueinander, wozu verschwendet sie das Salböl? Das Salböl war über 300 Silberstücke wert. Man hätte es verkaufen und das Geld den Armen geben können. Sie überschütteten die Frau mit Vorwürfen. Aber Jesus sagte, lasst sie doch. Warum macht ihr der Frau das Leben schwer? Sie hat etwas Gutes an mir getan. Es wird immer Arme bei euch geben und ihr könnt ihnen helfen, wann immer ihr wollt, aber mich habt ihr nicht immer für immer bei euch. Die Frau hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Amen, das sage ich euch. Auf der ganzen Welt wird man die gute Nachricht von mir verkünden. Dann wird man auch erzählen, was sie getan hat. So wird man sich immer an sie erinnern. Lasst uns beten. Gott, schenke du uns deinen Heiligen Geist, damit wir verstehen, was wir hören und damit dein Wort in uns das tut, was du möchtest. Amen. Ihr Lieben, ich habe das in der Begrüßung schon gesagt, heute betreten wir diesen Raum voller Duft und Gerüche. Dieser Raum in Bethanien. Es ist das Haus von Simon, dem Aussätzigen. Ein Ort, der von lauter Ausgrenzung erzählt eigentlich. Von jemandem, der am Rand stand, bis die heilende Kraft Gottes in Jesus diesen Rand zum Zentrum gemacht hat. Sie sitzen da zu Tisch. Eine Gemeinschaft ist das, der Geheilten und der Suchenden. Und mitten in dieses vertraute Bild, so kurz vorm Essen, man stelle sich das vor, es riecht auch schon ein bisschen nach Essen. Teller klappern. Aus der Küche hört man schon das Geschepper von den Töpfen. Okay, damals hatten die keine Metalltöpfe, so wie wir uns das vorstellen. Aber so stelle ich mir das gerade vor, total schön. Und dann platzt da so eine namenlose Frau rein. Ich weiß nicht, ob die jemand vorher gesehen hat. Auf jeden Fall war sie da. Sie sagt kein einziges Wort. Kein einziges Wort. Zumindest beschreibt Markus das so. Sie hat da keine theologischen Abhandlungen, die sie bereithält. Sie bringt aber etwas mit, das den ganzen Raum verändert. Ein Gefäß aus Alabaster, heißt es. Gefüllt mit unverfälschtem Nardenöl. Keine Ahnung, hatte ich selbst noch nie in der Hand. Aber es ist unfassbar kostbar. Ein Jahreslohn, 300 Silbergroschen. So viel ist das wert, ein Vermögen in so einem kleinen Fläschchen. Was dann geschieht, finde ich, ist von beinahe schmerzhafter Intensität. Diese Frau kommt da rein und sie öffnet das Gefäß nicht vorsichtig, sondern sie zerbricht es. Es gibt also kein Zurück mehr. Es ist kein wohlportioniertes Öl, sondern das ist wirklich das intensive Bild der krassesten Verschwendung, die man sich vorstellen kann. Da kann man nichts mehr für später aufheben. Und dann träufelt sie dieses Öl auf Jesu Kopf und wird in diesem Moment zu einer Prophetin. Während die Jünger noch diskutieren und auf dem Weg hin zum Kreuz nach wie vor und immer wieder nicht recht begreifen, was da geschieht, da begreift sie mit vollem Herzen, was stattfindet. Sie tut, was im Alten Testament eigentlich den Königen vorbehalten war, gesalbt zu werden. Sie salbt Jesus Christus, den Messias. Messias, die Wortbedeutung ist der Gesalbte Gottes. Sie tut genau das. Sie salbt Gott. Sie erkennt die Würde dieses besonderen Menschen, in einem Moment, in dem die Welt bereits den Tod plant, und vollziehen wird. Sie sieht den König, wo andere nur den Wanderprediger sehen, der am Ende dieser Woche den Tod findet am Kreuz. Sofort regt sich Widerstand. Ich finde das ja immer wieder auch so zum Schmunzeln. Wie da die Jünger anfangen, Moralapostel zu spielen und es irgendwie dann doch besser wissen wollen. Die Experten rechnen sofort nach. Ihre Argumente sind ja sachlich richtig, finde ich. Also kann man ja schon verstehen. Man könnte das doch verkaufen und davon was Gutes tun. Ja, klar, also gibt's keinen Widerspruch. Das ist aber die Logik des Nutzens, des korrekten christlichen Managements vielleicht. Aber Jesus weist sie zurück. Lass sie doch. Er verteidigt die Frau und das, was sie tut. Er erkennt nämlich an, was sie tut und deutet es auch. Also sie salbt seinen Leib im Voraus. Als Verurteilter wird er kein würdiges Begräbnis bekommen. Und diese Frau salbt seinen Körper bereits vor dem Tod. Sie zieht damit diese Ehre vor, die später nicht mehr möglich ist. Sie stellt sich damit dem Schmerz und antwortet darauf mit einer Liebe, die nicht rechnet. Sie verdrängt im Gegensatz zu den Jüngern nicht das, was geschehen wird. Ganz oft wird diese Geschichte ja als eine Randnotiz gelesen. Ich habe in Marburg studiert und ein Semester lang eine Vorlesung gehabt zu nur dieser Geschichte. Ich habe früher auch gedacht, als ich das erste Mal da drin saß, naja, okay, das wird vielleicht eine kurze Vorlesung und die, also drei Viertel des Semesters habe ich nichts mehr zu tun, total gut. Aber es ist eine unfassbare Tiefe, was da alles drin steckt. Jesus rückt ja diese Frau selbst ins Zentrum und streicht da eine ganz besondere Rolle im Evangelium heraus. Das finde ich ganz spannend. Wo das Evangelium gepredigt wird, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat, übersetzt Luther. Das ist ja schon besonders, ne? Also das Evangelium ist, wenn man das so hört und ein bisschen zuspitzt, ohne die Tat dieser Frau wäre das Evangelium gar nicht vollständig. Die gute Nachricht Gottes ist untrennbar verbunden mit dieser zweckfreien, liebevollen Verschwendung. Und so lehrt diese Frau, was es bedeuten kann, von Gott berührt zu sein, so richtig ergriffen. Es kann bedeuten, den Augenblick, das Hier und Jetzt zu erfassen und auszukosten und den Augenblick zu heiligen. Also die Würde des Gegenübers zu sehen, besonders dort, wo der Tod und die Erniedrigung schon ihre Schatten vorauswerfen. Jesus sagt über diese namenlose Frau, sie hat getan, was sie konnte. Das klingt wie so ein tiefes Aufatmen. In einer Welt, die ständig rechnet, die alles taxiert und jeden Handgriff auf Nutzen prüft, zerbricht sie ein Gefäß und genau dieses System. In diesem Moment verändert sich die Luft in diesem Raum. Ein Raum, ein Zuhause, das höchstwahrscheinlich eher nach dieser Krankheit des Simon roch. Nach Schweiß der Reisenden. Und auch der Staub der Straße war irgendwie in der Luft. Und all das wird überlagert von diesem schweren, kostbaren Duft dieses Öls. Es zieht in die Kleider ein, es legt sich auf die Haut. Man kann sich diesem Duft nicht entziehen. Wer diesen Raum verlässt, der nimmt den mit. Vielleicht liegt darin eine Erfahrung des Textes und der Menschen damals, dass Gott genauso an uns handelt. Unvernünftig. Gänzlich maßlos. Wie dieses Öl, das einfach fließt und den Duft verströmt. In Jesus begegnet uns eine Liebe, die sich rückhaltlos verströmt, mitten hinein in unsere Unvollkommenheit, in unsere Erschöpfung, in unsere Häuser, in denen Krankheit wohnt. Eine Zärtlichkeit, die keine Effizienz kennt. Gott verschwendet sich selbst maßlos. Und wir sitzen hier und dürfen atmen. Diesen kostbaren Duft atmen, der schon da ist. Und er legt sich wie ein sanfter Film auf unsere Sorgen und sagt uns ohne Worte, so wie diese Frau, du bist gemeint. Die Dankbarkeit darüber, wie Gott uns ansieht und mit uns umgeht, die ist ein Boden, auf dem wir feststehen können. Wir gehen nicht mit leeren Händen in diese Karwoche, sondern wir gehen als Menschen, an denen dieses Wunder der Salbung bereits geschehen ist. Der Duft Gottes, der klebt förmlich an uns. Als ein Versprechen, das bleibt, auch wenn es dunkel wird. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.